Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust. Eine Radiosendung, die immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr läuft und die Sie, wann immer Sie möchten, als Podcast auch nachhören können. Da sind sehr, sehr interessante, illustre, abwechslungsreiche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner hier schon zu Besuch gewesen. Micky Beisenherz, Senta Berger, Ursula Werner, Jim Rakete, Ina Müller, Christian Ulmen, Uschi Brüning, Samira El-Oazil und viele andere. Und wer mein Gast heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Der Spiegel sagt, sie sei die First Lady des Kabaretts. Das kann man so übersetzen, dass sie wirklich die Erste war. Oder zumindest eine der Ersten. Oder man nimmt dieses First Lady als Hierarchiegedöns. Und auch dann stimmt's. Denn unter den deutschen Unterhaltungs- und Humorfacharbeiterinnen und Facharbeitern werden die meisten Gerburg Jahnke größte Hochachtung entgegenbringen und tiefsten Respekt zollen. Was ein bisschen so klingen könnte, als wäre es inzwischen still um sie geworden. Als würde diese lustige, laute und ungewöhnliche Frau ihre Gedanken, Beobachtungen und Worte nicht mehr auf den Bühnen des Landes unter die Leute bringen. Tut die gebürtige Oberhausenerin aber. Längst nicht mehr als Teil des Duos Misfits, aber immer noch gerne im Kreise anderer Kabarettistinnen.
Herzlich willkommen mit offenem Mikrofon. Ich erwarte jetzt schon, dass möglicherweise dieses laut bemängelt wird.
Laut, dass ich das bemängeln würde?
Ja, nein.
Guten Tag erstmal.
Hallo.
laut ist okay. Da war irgendwas anderes. Ach, Hochachtung und Respekt.
Ja. Da sind ihre Augenbrauen hochgegangen und dann
ist
gleich wieder
so
runter, ja.
Ja, ich habe so eine Vorstellung gehabt, trotz ihres schweren Hüftschadens und des Rollators und des hohen Alters, dass sie immer noch auf die Bühne kommt und das ist natürlich diese Lobhudelei, ich komme damit grundsätzlich nicht gut zurecht.
Über welche Art von Kompliment können Sie sich denn freuen?
Ich war jetzt, letztens habe ich mal keine Frauen eingeladen, also ich bin ja mit Frau Jankelet ein unterwegs und es sind immer Frauen, ist auch gut so, aber ich hatte mir überlegt, drei Männer einzuladen, alte weiße Männer, und zwar Wilfried Schmickler, Herbert Knebel und Fritz Ekenga. Das war schön, das waren interessante Abende. Und Herr Ekenga nannte mich die Helen Mirren des Kabaretts. So, da bin ich total drauf
abgefahren. Die bewundern sie. Also ich meine, es ist nicht schwer, sie zu bewundern. Das stimmt.
Es ist, glaube ich, sogar zu körperlichen Berührungen zwischen mir und Herrn Ekenga gekommen. Also so ein Dankes, das fand ich wirklich toll, weil ich Helen Mirren wirklich toll finde. Mhm. Also richtig, ich mag die sehr in allem, was sie spielt. Und natürlich besonders in Red, diese vier Alten. Und das fand ich schön. Das war ein Kompliment, was ich sofort, habe ich mich abends noch mit eingeölt, später. Das ging.
Aber interessant, dass Sie ein Kompliment dann annehmen, wenn Sie mit jemandem verglichen werden, auch wenn es jemand ganz Besonderes ist.
Ja. Ja. Die Frage ist mir zu schwierig. Die überfordert mich intellektuell. Aber ich könnte eine Antwort auf eine andere Frage geben.
Ja, gerne. Stellen Sie sich selbst
ja,
gerne.
Genau.
Wir können auch gerne so verfahren.
Genau.
Wir haben jetzt Zeit.
Die Frage wäre jetzt, wen finden Sie denn im Moment in der Comedy am spannendsten? Es ist natürlich, sind das Frauen wie Kebekus, die über die Maßen viel bewegt. Also im besten Sinne des Wortes.
Absolut.
Und es sind auch Frauen wie Tané, die, und dann sind es die ganzen Frauen, mit denen ich unterwegs bin, die jetzt nicht, sagen wir mal, nicht alle in der zu meiner Vorstellung kommen 10.000 Leute Liga arbeiten, aber es sind eine Unmenge sehr spannender, toller Frauen unterwegs und das ist so das, was mich bewegt.
Es sind viele dazugekommen und das ist auf jeden Fall gut an diesen Zeiten, die man auch ansonsten ziemlich eruptiv und komisch finden kann.
Kann man, ja.
Aber wenn ich mich daran erinnere, die Zeit, in der ich aufmerksam wurde auf Bühnenprogramme, überhaupt als ich, sagen wir ruhig, Kind, Jugendliche, Teenie, welche Frauen gab es und was mussten diese Frauen tun, um wahrgenommen zu werden? Sie mussten sich lächerlich machen und sich oft auch hässlich machen.
Ja.
Oder sie haben mit irgendwelchen Makeln gespielt. Also ich nehme jetzt mal Helga Feddersen als Beispiel. Ich nehme dann Frau Jaschke, eine eigentlich jetzt nach normalen Kriterien attraktive, sagen wir es mal ganz doof, Frau, die sich dann zu so einem Puttchen Brammel gemacht hat im Schmidt-Theater, um so einer Rolle einer älteren, etwas verhuschten, lustigen Dame zu entsprechen. Ja. Nehmen wir Hella von Sinnen, die immer so ein bisschen die zu laute, ja, ich bin die Dicke und so weiter. Jetzt können Frauen, jetzt dürfen Frauen sogar attraktiv sein. Also auch Sie sind ja ein gutes Beispiel dafür. Sie haben damit immer so ein bisschen.
Nein,
jetzt
das sollten wirklich, wir auch noch
nein, ausführlicher drauf eingehen. Nein, ohne Koketterie, da ist es wieder. Sie können es sehen, sie ertragen es nicht. Also Helen Mirren würde es ertragen.
Helen Mirren würde da auch irgendwas sehr Kluges zu sagen, aber mir fällt nichts ein.
Dann spielen wir doch einfach Musik. Das ist ja das Schöne an dieser Sendung.
Dann kann man
wir können
Musik
immer
spielen.
Wieder okay. in die Musik ausweichen, wenn Ihre Antworten für mich zu klug sind oder meine
umgekehrt.
Fragen.
Genau.
Zu klug scheinen. Beim längeren drüber nachdenken, zerfallen die zu Konfetti, zu Feenstaub. Okay. So, womit fangen wir an? Was halten Sie von Meatloaf?
Ja, gerne. Ja, machen Sie das.
Machen wir Meatloaf und danach sprechen wir einfach mal darüber, wo dieser Song aufgetaucht ist, weil viele möglicherweise die Rocky Horror Picture Show gar nicht kennen, weil sie zu jung sind.
Sind wir mit so unglaublich... Wir hören so unglaublich junge Leute zu
auch.
Bei ihm.
Das ist wirklich das Schöne. Ja, tatsächlich. Also wir haben tatsächlich
aber Rocky Horror hat alle 10 Jahre ein Revival. Also jetzt gerade fährt eine britische Rocky Horror Produktion wirklich durch die großen Städte Deutschlands und zeigt es wieder.
Umso besser.
Umso besser.
Wir hören jetzt Meatloaf und zwar I'd Do Anything for Love.
Yes.
Und danach sprechen wir mal kurz über das, was da war und ob Sie Reis geworfen haben.
And I would do anything for love. I'd run right into hell and back. I would do anything for love. I'll never lie to you.
Die Entertainerin, Moderatorin, ihre Augenbrauen bleiben in der, wenn da eine Wasserwaage gewesen wäre, da hat sich nichts bewegt. Sehr gut. Das geht. Das ist das akzeptiert die Unterhalterin, die Humorfacharbeiterin, die, muss ich Kabarettistin sagen?
Nee, das sagt keiner mehr. Das, man sagt Comedienne.
Die Comedienne. Mhm. Gerburg Jahnke ist heute hier zu Gast. Und wir haben gerade einen Song aus der Rocky Horror Picture Show gehört. Die Rocky Horror Picture Show. Wie beschreibt man die jemandem, der nicht weiß, was das ist?
Oh Gott, gibt's das denn, dass jemand nicht weiß, was das ist? Also an mir ist das damals, ich war ja noch sehr jung und ich fand das einfach nur geil. Und zu Ihrer Frage da vorhin, wie das mit dem Reis ist. Ich hatte keinen Reis dabei und kein Klopapier und keine Wasserpistole und auch wusste nicht, wann man boring sagen muss, nämlich am Anfang. Ich war einfach nur hin und weg, weil das war das... Deswegen ist die Rocky Horror Show wahrscheinlich auch so alterslos, weil es das erste Mal war, wo ich verstanden habe, dass es weit über die Geschlechtergrenzen hinaus Beziehungen gibt, also auch sexuelle mhm. und auch interessante mhm. und das... Dass das dann irgendwie blutig endet in dem Musical, das...
Das habe ich nicht ganz verstanden.
Ich habe das auch nicht verstanden, ich habe das auch vergessen.
Ich habe es auch vergessen.
Ja, genau,
jetzt, wo
das ist
gesagt
auch gut
haben, so. Habe ich so gedacht, hä, wie
das
blutig endet.
So.
Aber na klar, das ist
und
richtig.
Meatloaf ist, glaube ich, das war ja der geile Typ auf dem Motorrad, der da reingerauscht. Ich meine, den hätte es zum Abendessen gegeben, aber ja, ich weiß es auch nicht mehr genau.
Ich sehe auch so eine Kettensäge von meinem inneren
Auge. Eine Kettensäge,
Auge.
Ja, und so eine Schürze, die hinterher blutig war. Eine Plastikschürze.
Verdammt.
Also, ja, aber das passiert, wenn das alles ausartet. Mit dieser
wenn man mit dem Motorrad in so einen Raum reinkommt,
genau.
Herrgott, ja.
Ja, genau.
Was erwartet man da?
Genau. Und da Meatloaf jetzt letztens gestorben ist und dann auch noch mal ein bisschen über, etwas mehr hat man über sein Leben erfahren und über diesen Wahnsinns-Hit, den er damals damit gelandet hat, I Would Do Anything For Love und wie tragisch das auch war. So dieser Song, dieser Text in seinem Leben, in seiner Suche nach Liebe, irgendwie ist alles zusammengekommen.
Mhm.
Und ich war letztens in einer britischen Produktion, die jetzt gerade mit Rocky Horror wieder durch die Lande fahren und ich war so frustriert, weil es so scheiße unglücklich besetzt war. So, kann ich das sagen? Ja, das kann ich sagen. Da kommen dann so Musical Stars, die spielen alles. Die spielen auch die giftige Pflanze bei Little Shop of Horror und so. Und dann spielen sie Frankenfurter. Und das geht irgendwie nicht. Du musst dieses Charisma, du musst dem begegnen. was mit Tim Curry passiert ist.
Also das ist schon, also es ist tatsächlich wahrscheinlich ein paar Mal gelungen. Ich habe mir nie eine Aufführung angesehen, sondern
ich auch nicht.
Das war halt der Kinofilm, der, ich bin Jahrgang 67, ich habe mir den, glaube ich, zweimal angeguckt. Ich habe noch nicht verstanden, was die Botschaft ist. Ich habe es wahrscheinlich im Subtext verstanden, weil es mir nicht befremdlich vorkam. Also ich habe jetzt nicht gedacht, hä, wieso trägt denn der Mann Strapse und wie kann denn das sein? Also ein unbedarftes Paar hat eine Reifenpanne, kommt in ein Schloss, sucht Hilfe und da wird alles ganz verrückt. So. Genau, und es endet blutig. Besser ist diese Geschichte nie nacherzählt worden. Und es ist ein Musical, ja, also zwischendurch passieren so Sachen. Aber das Tollste, das wahrscheinlich Tollste daran war eben dieses, das, was vor Ort passierte in den Kinos, Rituale. Dass die Leute, genau, die Leute kamen oft geschminkt, sie kamen, sie haben sich diesen Film bewusst mehrere Male angeschaut, sie kamen in bestimmten Kostümen, sie haben Reis geworfen, Klopapier geworfen, all diese Sachen, es war eine Inszenierung, ein Feiern dieser dieses Filmes auch, nicht?
Und ich habe es jetzt, als ich vor 3 Monaten oder 2 Monaten in Oberhausen, also in der Stadt, in der ich lebe, in dieser Produktion war, in dieser britischen Produktion, da waren viele Leute meines Alters, also sagen wir mal ältere Leute, es waren aber auch Jüngere da. Und es kamen wieder die ganzen Kostümierten, die hatten die Kostüme aus dem Film an. Und die haben genau das getan, die haben Boring gerufen, die haben Wasser gespritzt. Und da habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Das Ding lebt, das Ritual lebt und die Leute gehen da rein und finden denselben Spaß, den sie vor 25, weiß ich nicht, Jahren gefunden haben.
Nur leider scheiß Darsteller.
Ja, es wird, das ärgert mich dann immer sehr, weil ich denke, du kannst nicht so etwas Charismatisches nehmen, wie diese Erstbesetzung und dann daraus einfach nur ein Musical machen, wo da ein Typ rumläuft, der behauptet, Frankenfurter zu sein und der hat nicht wirklich hohe Schuhe an und der hat scheiß Beine und der ist obenrum zu ausgebildet, der hat zu viel Muckibude gehabt und also, weißt du.
Im Hintergrund lacht Miriam Celik,
die ja mich geärgert.
Verantwortlich ist als Redakteurin für
aber
diese
Sendung.
Aber sie
lacht hinter einem Schal.
Also, ja, inzwischen lacht sie hinter einem Schal.
Oh Gott, ja.
Weil sie sich ein bisschen zusammenreißen muss.
Entschuldigung.
Ist gut.
Okay, alles klar.
Sie sind in Oberhausen.
Oberhausen, ja.
Wie Sie es eben gerade selbst gesagt haben, zur Welt gekommen, mitten im
Pott.
Sommer.
Sagen Sie es ruhig.
Ich wollte Sommer sagen
im
eigentlich.
Winter.
Es ist so.
Ich bin im Winter zur Welt gekommen. Ich bin ein Winterkind.
August.
Januar, aber ganz nah dran. Ich habe den Eindruck, Sie haben da, haben Sie vielleicht die Liste von einem anderen Talk-Gast?
Oh, jetzt, wo Sie es sagen. Sie sind nicht Helen Mirrens Schwester.
Oh, ich weiß es nicht.
Sind Sie sicher, dass Sie nicht am 18.08.55 zur Welt gekommen sind?
Nein, ich bin am 18.01.55 zur Welt gekommen.
Gut, es war auch nur ein Test, ob Sie zuhören, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil Sie natürlich auch schon in Gedanken sind, möglicherweise den gestrigen Abend noch Revue passieren lassen. Ich wollte sehen,
ich höre Ihnen ganz genau
wie präsent
zu.
Sind Sie.
Und jetzt, ich habe schon gemerkt, dass es sehr gefährlich ist, Ihnen auch nur eine Sekunde nicht zuzuhören. Alles klar. Okay.
Wer war Erna?
Meine Mutter.
Ah,
warum?
Weil ihr Zweitname Erna ist.
Gerburg Erna Janke. Ja, ich weiß auch nicht. Gerburg wurde damals nicht wirklich akzeptiert als katholischer Name. Weil, obwohl ich habe das, es gibt eine Heilige, die Heilige Gerburg, die ist in diesem Dom in Dingens, steht die rum.
Sie haben nicht viele Gemeinsamkeiten wahrscheinlich.
Mit der Heiligen?
Das
ich habe überhaupt keine Gemeinsamkeiten mit Heiligen.
Na, ja gut,
soweit
das
ich weiß,
nicht.
Sind die alle auf unsäglich schmerzvolle Art massakriert worden. Ich habe, nein, das so weit würde ich nicht gehen.
Haben Sie denn damals noch eine andere Gerburg kennengelernt?
Nein.
Nee, ne? Haben Sie in Ihrem Leben zwei andere?
Ja, ich habe, also es gab eine, oder gibt immer noch eine Autorin, die heißt Gerburg Dieter Treutsch, glaube ich.
Ist sie heißt Gerburg Dieter?
Treutsch.
Gerburg Dieter?
Oder vielleicht auch Gerburg... Oh, scheiße, ich hätte, das ist so blöd, Sie sind mir zu anspruchsvoll. Das heißt, Sie hätten mir vorher sagen müssen, was ich alles recherchieren muss, damit meine Antworten nicht allzu dumm ausfallen.
Nein, ich will Ihnen sagen, jetzt, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass meine Fragen zu dumm sind, denn ich habe jetzt gedacht, Gerburg Dieter ist Teil eines Vornamens.
Nein, Dieter
aber
ist
natürlich
der Doppelname.
Ist Dieter der Erste, der Anfang des Nachnamens, sehen Sie.
Ich müsste den Namen Plötzl.
Gerburg Dieter.
Plötzl.
Das wäre wirklich hart, als Gerburg Dieter zur Schule zu kommen.
Ja, ich werde das schriftlich nachreichen.
Danke, da freue ich mich sehr.
Ich habe in meinem Leben vielleicht noch zwei oder drei andere Gerburgs getroffen. Gut. Der Name ist wirklich selten. Ich habe, kurz bevor ich 18 wurde, da ich immer Post bekommen habe an Herrn Gerburg Janke, habe ich mich so auf den Einberufungsbefehl gefreut. Ich habe gedacht, oh, ihr Wichser, ich komme, ich gehe dahin.
Und dann Jentl, wir da. Machen Jentl hier.
Wir machen irgendwas Oberhausen-mäßiges. Aber da haben sie leider das mitgekriegt. Da durfte ich gar nicht erst hin.
Ist ja klar, das ist ja auch der Gerburg.
Der Gerburg, genau.
Also es ist ja klar, dass das männlich konnotiert wurde.
Das ist immer
wurde.
Noch so. Das ist so wie Gerhard oder Gernot oder irgendwas mit Ger, irgendwas mit Speeren.
Hatten Sie denn einen schöne Spitznamen oder, ein,
was?
Oder eine Art, jetzt bringen Sie mich völlig durcheinander.
Entschuldigung.
Macht nichts. Hatten Sie einen Spitznamen, einen Rufnamen?
Nein, das hat niemand geschafft.
Gary?
Ich war mal 2 Wochen in einen Tom verliebt. Das haben die anderen auch mitgekriegt. Und dann war ich in diesen 2 Wochen Jerry. Aber nur wegen des Toms.
Oh.
Oh, lala. Das fand ich so mittel.
Wie alt waren Sie in der Zeit?
Naja, sagen wir mal 17, 16.
Haben Sie sich gegenseitig denn auch so gejagt?
Was haben wir?
Die haben sich doch immer so gejagt. Nein, Moment, das kann doch eine
dann
schöne kleine ja, Geschichte
dann
gewesen
ich
sein.
Ja, Tom und Jerry, wer hat sich denn da gejagt?
Na ja, natürlich der eine den anderen. Wie empfinden Sie denn die Geschichte von Tom und Jerry, wenn ich mal fragen
Ich kenne die Geschichte von Tom und Jerry gar nicht. Ich kenne nur die Geschichte, wo der Kater die Maus jagt.
Na ja, jagen, wo, da sind wir doch.
Ja, ja gut. Okay, es haben sich welche gejagt. Wir nicht. Wir waren im Zeltlager und haben uns vorsichtig geküsst. Das war alles.
Was aber schon schön ist.
Es war schön, ja.
Ihnen ist auch gerade eingefallen, wie die Schriftstellerin...
Nein, sagen Sie, wie es wirklich war. Mir ist es nicht eingefallen.
Meriem hat gegoogelt,
ja, genau.
Die Schriftstellerin heißt wie?
Treusch-Dieter.
Gerburg Treusch-Dieter.
Treusch-Dieter.
Professorin.
Sogar eine Professorin.
Ja. Eloise Barry Ryan. Oh. Was gibt es da für Stichworte? Warum haben Sie dieses Lied ausgesucht?
Also pass mal auf, ich muss jetzt mal vorher sagen, ne, damit die Leute nicht meine Musikauswahl merkwürdig finden. Ich hatte die Aufgabe, mein Leben, und das sind ja bei mir doch schon sehr viele Jahre, in 8 Songs zusammenzufassen. Das hat mich einen halben Tag gekostet. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Das heißt, alle Songs, die wir jetzt hören werden vielleicht, sind... eigentlich auch austauschbar gegen 30 andere Songs. Eloise war, also Barry Ryan, da war ich sehr jung. Was muss ich da gewesen sein? 12 oder so. Und da musste ich, wie viele andere Menschen meines Alters damals, unter der Bettdecke leise Radio Luxemburg hören. Weil das in unserer Familie nicht vorgesehen war, dass junge Leute so eine Musik hören, laut im Wohnzimmer und dazu komische Tanzbewegungen machen. So, das ist ein schöner Song. Ich hatte den völlig vergessen. Und dann ist er mir anlässlich der Recherche zu dieser sehr anspruchsvollen Sendung, ist mir begegnet. Und das ist ein Song über so eine Sehnsucht, über so, der steht jede Nacht vor ihrem Fenster und wartet, dass sie auf seine Werbung eingeht. Aber ich glaube, es endet nicht gut.
Hatten Sie diese Vorstellung auch, zumindest in dem Alter, dass da jemand unter Ihrem Fenster steht? Das meine ich jetzt gar nicht lächerlich. Es ist ja auch so eine Märchenfantasie. Wir
Total.
Müssen ja auch mal davon ausgehen, wie Mädchen gerade auch sozialisiert wurden, ne? Dass es darum ging, zu warten, wer einem sozusagen den Hof macht.
Ja, ich habe zum Einschlafen, habe ich mir damals immer so Geschichten ausgedacht, in denen ich so irgendwo bin und dann einen Jungen kennenlerne und dann verballert er sich total in mich. Und in der Geschichte passierte immer so ein Verhaltensfehler von mir. Und ich bin dann wieder zurückgegangen, ein Stück, also 1, 2, 10 zurückgegangen.
Gedanklich.
Und gedanklich und habe die Geschichte nochmal neu entwickelt.
Oh.
Und dann war wieder irgendwas, dann kam mir eine andere Zicke dazwischen, die den ab...
Also, die Sie aber selbst erfunden haben.
Naja, in diese Geschichten waren. Ich glaube, ich hätte damals Drehbücher schreiben sollen, wenn ich gewusst hätte, dass es das gibt, aber ich war 12 oder 13. Das war aber dasselbe Alter, wo ich beschlossen habe, dass ich sterben müsste, Das haben auch sehr viele junge Mädchen. Und dass die dann, wenn die an meinem Grab stehen, diese ganzen Arschlöcher, dass denen dann einfällt, dass sie mich geliebt haben und dass sie es total bedauern, dass sie verschiedene Dinge nicht gesagt haben. Also so wie du bestrafst deine Eltern und alle deine Freunde und Freundinnen damit, dass du stirbst. Das ist, glaube ich, eine pubertäre Geschichte. Und ich war sehr mit beiden beschäftigt. Also ich habe mir diese Beerdigung ausgedacht. Das war sehr befriedigend. Und ich habe mir aber auch diese Anmachgeschichten und diese Liebesgeschichten, wobei mir damals nicht ganz klar war, wie die dann wirklich enden.
In Ihrem Fall bislang ganz gut, finde ich.
Every night I'm there, I'm always there. She knows I'm there, and heaven knows. I hope she goes.
Comedienne, aber auch Schauspielerin und Regisseurin, Kabarettistin Gerburg Jahnke ist heute hier zu Gast. Ich würde gerne noch mal wissen, was das für ein Verhaltensfehler gewesen sein konnte, den Sie sich selbst attestiert haben als junges Mädchen in Ihren ja eigens ausgedachten Liebesgeschichten. Weil Sie sagten, und dann kam irgendein Verhaltensfehler.
Das ist aber hier wirklich... Also ab
wenn
jetzt
Ihnen das
passe
too
ich
much
genau
ist,
nein.
Wir können es auch lassen.
Es ist wie, nein, ich versuche das zu beantworten. Du denkst dir eine Geschichte aus. Es ist ein Traum. Du bist 12. Du bist schwer pubertär. Und dann geht diese Geschichte an irgendeiner Stelle, denkst du dir was Falsches aus. Weil du gerade dann nicht so attraktiv bist oder weil du besser an der Stelle noch nicht was.
Aber das
zu dem
meine ich. Es ist nur, ich will sie gar nicht sezieren. Nicht auf diese Art jedenfalls.
Nicht auf diese Art,
sondern mit der, was hatten wir vorhin mit der Motorsäge, sondern, und da wollte ich eigentlich später drauf zu sprechen kommen, wir haben eben schon ganz kurz drüber gesprochen, so die das Bild, das man von jungen Frauen und Mädchen hat und hatte, also wie man sich nämlich richtig verhält und wie vielleicht nicht. Und mir ist dieses Wort Buschikos eingefallen, das mir zum Beispiel früher immer wieder begegnet ist. Ja. Das hieß Bettina. Nein, wirklich, das ist so, Männer mögen das nicht, wenn man so buschikos ist, ja. Und deswegen wollte ich so gerne wissen, was Sie damals als Ihr eigenes Fehlverhalten, denn man selbst läuft ja los und findet das irgendwie ganz gut und dann kommt von außen so ein Korrektiv und sagt, nee, sei mal nicht so selbstsicher, sei mal nicht so buschikos, nee, sei mal nicht so lustig, das finden andere nicht so lustig oder so. Ob das Ihr eigenes Gefühl war, dass Sie dir was falsch gemacht haben oder ob das das war, wie andere Sie möglicherweise kritisiert haben?
Also das Wort Fehlverhalten war ja jetzt quasi eine dramaturgische Fehlentscheidung in meiner geträumten Geschichte. So, also um die bestmögliche Prinzessinnenversion rauszukriegen und dass es zu einem Happy End kommt, das war sehr wichtig. Aber trotzdem ist die Frage ist spannend, weil ich kann mir gut vorstellen, dass man sie als junges Mädchen für buschikos, dass sie diesen Stempel bekommen haben. Und bei mir war das sehr ähnlich. Ich war sehr trotzig. Ich war, glaube ich, wütend. Warum auch immer. Das möchte ich nicht, dass Sie das hinterfragen, weil Sie kriegen schon wieder dieses Hinterfraggesicht gerade. Es war, weiß ich nicht, ich war, glaube ich, mit sehr wenig einverstanden, was wahrscheinlich mit meinen Eltern und den Erziehungsmethoden zu tun hatte. Und ich habe das mit Männern, also dann tauchten ja da Jungs auf und habe ich gedacht, das ist alles so komisch, dann bist du an die Hand genommen, dann kriegst du so ein Küsschen, dann stehst du daneben, dann haben die eine Band gemacht, wir Mädchen waren die
Groupies,
naja nicht so richtig, wir hatten das mit dem Ficken noch nicht mitgekriegt, also wir waren so einfach da und fanden die ganz toll, die Jungs, und dann kann sich ja so ein sehr junger Mann kann sich ja stundenlang an einem Bass abarbeiten. Bass, also ohne jetzt genau.
Bass ist lässig. Also ich finde die Bassisten oft lässiger als die aufgeregten Gitarristen.
Ich finde die Bassisten auch geiler, aber dann können die oft schon 3 Akkorde. Das war damals aber nicht der Fall. Da ging es nur um, es ging nur um das Gefühl. Und das haben wir so, dann warst du in diesem Probenraum, das war ein Keller in der Kirche quasi, ne, den der Pfarrer uns so, also so, das war ja alles so ganz normal, Kleinstadt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das kann das alles nicht sein. Ich glaube, dass ich mit diesem Trotz, und da stimmt vielleicht auch das Wort laut dann wieder, dass ich letzten Endes damit dann auch in der Frauenbewegung gelandet bin, weil ich da irgendwie hingehörte. Mit diesem diffusen Gefühl, ich möchte nicht Sonnenmädchen sein und ich möchte nicht Sonnenmädchen sein. Und so finde ich das mit Jungs auch gar nicht so toll. Und,
aber da ist es so, wieder, da ist dass, es wieder. Dass man sich an diesen Adjektiven oder an diesen Kategorien unbewusst schon so abarbeitet. Ja. Wir haben das ja als Mädchen in dem Sinne nicht hinterfragt. Also natürlich gibt es ganz viele Biografien und ganz viele Mädchen, die auch als erwachsene Frauen dann sagen, ich habe viel lieber mit den Jungs gespielt oder ich wäre viel lieber ein Junge gewesen. Ja. Was aber nichts anderes bedeutet als, ich hätte auch gerne laut schreien dürfen, schnell rennen, auf Bäume klettern, bla 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 bla, ohne dass es eine Ausnahme war, ohne dass es komisch war, dass man als kleines Mädchen kurze Haare hatte und das vielleicht sogar ganz schön fand oder sogar lange Haare und das ganz schön fand, obwohl man sich mit Jungs gekloppt hat. Und deswegen möchte ich einfach immer nur wieder, ich glaube, so ganz kann man die Unterschiede nicht ausräumen, woran auch immer das liegt. Ich zerbreche mir wirklich viel den Kopf darüber, was nichts heißen muss. Aber ansonsten plädiere ich immer wieder dafür, das wirklich nicht so einzuschränken und das nicht so zu bewerten. Ich habe nochmal nachgeguckt, was heißt eigentlich Buschikos? Also was das bedeutet, habe ich ja irgendwie gespürt. Aber ich habe jetzt in Vorbereitung auf unsere Sendung nochmal nachgeguckt. Und natürlich, es hat was zu tun mit dem Burschen, mit dem Studenten. Ja. Also das heißt, es hat eine Frau, die sich, oder ein Mädchen, das sich eigentlich so verhält, wie Jungs sich verhalten. Und dann steht da noch natürlich ungezwungen. Voilà, für einen Jungen schon, für ein Mädchen ja nun nicht, offenbar. Und das hat mich geärgert. Das ärgert mich immer noch.
Ja, das kann ich alles total gut nachvollziehen. Also ich hatte ja nun eine Jugend, das war im Vergleich zur heutigen Jugenden, glaube ich, echt luxuriös, weil ich habe draußen gespielt. Ich habe A gespielt, B draußen. Mein Vater hatte eine Schaukel im Garten gebaut und die war super geil. Und wir haben sehr viele Verletzungen auf dieser Schaukel erlitten. Zähne, Gehirnerschütterung, Arme, Füße gebrochen und so. Also nicht ich alles, aber so alle irgendwas. Und das war super. Und ich bin auf Bäume geklettert, weil es gab welche. Und das fand ich alles völlig selbstverständlich. Das heißt, ich bin sowieso, vielleicht würde man im Nachhinein, wenn man ein Buch schreiben würde, tatsächlich schreiben, ich habe ein bisschen mich wie ein Junge benommen oder ich fand die jungen Spiele interessanter. Aber ich habe zum Beispiel Völkerball gehasst.
Oh, ich habe es geliebt. Wieso mochten Sie das denn nicht?
Ja, weil ich da abgeschossen werde.
Ach so, ja, ich habe abgeschossen. Ha, ich war wie ein Junge.
So, ich glaube, das war ein schönes Gespräch. Ich denke, wir haben jetzt den wesentlichen Unterschied rausgearbeitet.
Wäre doch das ganze Leben ein Völkerball. Wäre nicht vieles friedlicher dann?
Nein,
wahrscheinlich
würden,
nicht.
Die einen würden immer abschießen und die anderen würden immer wie so eine Hase da stehen und denken.
Eigentlich ist es wirklich, also tatsächlich, jetzt wo Sie es sagen, ich habe bei Sport vieles nicht gekonnt, aber ich hatte ein ganz gutes Ballgefühl. Super. Und deswegen war ich oft Hintermann. Aber wenn ich mir überlege, dass diese Leute, die möglicherweise im Bodenturnen flickflack super, aber dann im Feld standen und zitterten und Angst hatten, abgeworfen zu werden und die auch abgeworfen wurden. Ja, dieses, das ist ja eigentlich was ziemlich Hartes gewesen.
Was mich so genervt hat, war die Absicht. Also ich meine, ich war ja nicht langsam oder hatte sonst irgendwelche Einschränkungen. Ich hätte ja wegspringen können, habe ich auch versucht. Mich hat die Absicht so verunsichert, dieses Glitzern in den Augen zu sehen, bevor dieser blöde blaue Ball da losgeschossen wurde.
Und sie mit Absicht abzuwerfen, genau zu gucken.
Ja, da wurde ja nicht einfach in die Menge rein, weil so viele waren ja nicht, sondern man suchte sich eine aus. Und dann, diese Absicht hat mich fertig gemacht. Ich glaube, das... Das ist heute noch so, wenn ich in eine Umgebung komme, wo die alle denken, boah, jetzt kommt diese alte, laute, impertinente Kabarettistin wieder, dann fühle ich mich unwohl. Und, aber heute habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, dann nicht und dann gehe ich wieder. Ne? Aber
mit dem Funkeln, Fall, das muss auch keine Absicht sein, sondern es kann auch Vorfreude sein.
Aber das ist doch böse. Das ist doch eine Bösartigkeit.
Nein, das glaube ich nicht. Also ich meine, wenn man sie heute sieht und es funkelt, sehen sie darin nicht die Absicht des blauen Balls.
Dieses
Funkeln,
dieses Glitzern in den Augen der Kinder, das war reine Bösartigkeit. Das war das Böse, was ich da in diesen Kinderaugen zeigte. Oh mein Gott, was sind das für Themen? Es fällt mir alles jetzt wieder ein.
Das Mädchen mit dem aufregenden Gang.
Ah, Bill Ramsey.
Haben sie mitgebracht. Wofür steht das?
Naja, das sind meine ersten Musikerfahrungen. Meine Eltern hatten so einen 10-Single-Plattenwechsler. Das ist eine schwierige Anreihung von Wörtern, weil da so viele S, Z
und. Sagen Sie es nochmal, bitte?
Nein, ich habe es ja schon mal gesagt. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt.
10-Single.
Ja, bei mir kommt immer 10-Single-Plattenwechsler raus. Am Ende, weil ich Wechsler dann nicht mehr hinkriege. Okay, haben wir das geklärt. Und das ist das Erste, was ich so. Also auch abgesehen von heimlichen Radio Luxemburg Geschichten unter der Bettdecke, aber das war die Musik und das war heißer Sand und ein verlorenes Land und ein Leben in Gefahr. Mhm. Und das war Bill Ramsey, das war die aus Wuppertal.
Lebt der nicht noch?
Nein, der ist.
Lebte der nicht sehr lang?
Der ist vor 2 Jahren, glaube ich, gestorben.
Da sind wir.
Da sind wir.
Das ist doch auch die Bauchtanztruppe Zuckerpuppe.
Genau, das ist,
ist das. Ist das der?
Die Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe. Ich bin raus. Ja. Bill Ramsey fand ich ganz, ganz toll. Und das Mädchen mit dem aufregenden Gang. Ich meine, der war ja in Wirklichkeit war der ein grandioser Jazzer. Und der hat in seinen letzten Jahren, der hat ja in Hamburg gelebt, hat er einfach Jazzkonzerte gemacht, was ich sehr toll fand. Aber der ist ja dann wie viele andere damals in dieser Zeit im deutschen Schlager, vom deutschen Schlager verschlungen worden und hat damit dann letzten Endes ja auch sehr viel Geld verdient. Aber das war das, was ich gehört habe. Hey, da kommt sie, olé, da geht sie schon wieder die Straße entlang. Oh, sie singt so schön so im Vorübergehen. Das Mädchen mit den aufregenden Gang. Oh, oh, oh.
Als sie kam, ja, da hatte sie viel von dem gewissen Wiggle-Waggle-Sex-Appeal. Und die Hüften drehen war so fotogen. Ja, da wurde ich gern ihr Mäzen. Oh, la, la, la. Hey, da kommt sie, oh, le, da geht sie schon wieder die Straße entlang. Oh, sie swingt so schön, so im Vorübergehen. Das Mädchen mit dem aufregenden Gang.
Zu Gast ist heute die Unterhalterin, Moderatorin, Schauspielerin, Regisseurin Gerborg Janke. Sie waren bestimmt eine gute Schülerin. Also ich kann mir vorstellen, dass Sie gerne gelernt haben. Stimmt es?
Bestimmte Fächer. Also ich fand Deutsch gut wegen der Deutschlehrerin und ich fand Französisch toll wegen der Französischlehrerin.
Aha.
Und das hat auch mein Bild von was bedeutet Lehrerin sein sehr geprägt, weil diese Französischlehrerin trank wirklich, ich glaube, sehr viel Rotwein und
während des Unterrichts.
Naja, da nun gerade nicht.
Ja, woher wissen Sie es dann?
Weil wir das damals alle wussten, dass sie das tut.
Okay. Aber das war Savoir Vivre und nicht du die Frau.
Nein, wir fanden das toll.
Okay.
Das war Existenzialismus. Wir haben Sartre und Camus gelesen. Wir hatten auch eine Zeit lang alle schwarze Rollkragenpullover an. Oder einige
von. Also wir reden jetzt von so einer Zeit 14 plus, nicht runter.
Ah, wir reden schon eher von 16, 17.
Okay.
Existenzialismus, da musst du ja schon rauchen. Ich habe dann natürlich auch Chétan und Gauloise geraucht. Das ist ein hartes Zeug.
Oh, das ist hart.
Das ist hart, aber da musstest du durch,
ja.
Wegen Existenzialismus. Ja. Wir fanden natürlich alle Simone de Beauvoir total super. Und diese Deutschlehrerin hat erstens geschafft, unser Interesse an der Sprache zu wecken, weil die hat darauf bestanden, dass unsere hitzigen Diskussionen alle auf Französisch stattfanden.
Sie haben jetzt die Deutschlehrerin gesagt, oder meinen Sie die Französischlehrerin?
Nein, sie war vor allen Dingen Französischlehrerin.
Ah, okay.
Und sie hat uns die Chansons nahegebracht. Also das war George Moustaki. Wir wollten wissen, was der singt, weil wir das so geil fanden. Und Serge Reggiani, der dann wiederum einen Song von Moustaki singt, nämlich dieses Lied, das heißt Sarah. Und da geht es um eine Um eine Frau, da singt ja am Anfang La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Das heißt, die Frau hat, ist schon lange nicht mehr 20 und ihre Brüste sind sehr schwer. Nämlich davon, dass sie zwar oft, aber schlecht geliebt worden ist.
Okay.
Und dann habe ich jetzt, nach all den Jahren, ne, wo mir das Lied wieder begegnet ist, habe ich gedacht, mein Gott, zwei Männer. Einer, der schreibt, einer, der singt. Und sie sprechen mir so aus dem Herzen und es ist so zärtlich und so respektvoll und so wunderbar. Das hat mich dann, das bringt mich auch ein bisschen ans Ende meines Lateins, würde ich mal sagen.
Dann spielen wir doch einfach diesen Song.
Das Tara, wir,
ja. Und dann beginnt schon der zweite Teil.
Ja, genau. So machen wir es.
Gut, schön.
Si vous le rencontrez, bizarrement paré, traînant dans le ruisseau un talon déchaussé. Et la tête et l'œil bas comme un pigeon blessé, messieurs. Ne crachez pas de jurons ni d'ordures au visage fardé de cette pauvre impure que déesse famine a par un soir d'hiver contrainte à relever ses jupons en plein air. Cette bohème-là, c'est mon bien, ma richesse, ma perle, mon bijou, ma reine. Ma duchesse. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les yeux cernés par les années, par les amours. Au jour le jour.
Radio 1. Hörbar Prost.
Frau Janke, bevor wir ein bisschen mehr ins Hier und Jetzt kommen, würde ich doch gerne noch mal kurz mit Ihnen nach Oberhausen zurück, in dieses Wohnzimmer, in dem nicht wild getanzt werden sollte. Geben Sie uns doch ein, zwei Sätze, um Ihre Familie, Ihre Eltern ein bisschen kennenzulernen. Also nur das, was Sie preisgeben möchten, um dann mit Ihnen gemeinsam dieses Zuhause zu verlassen und zu schauen, was mit Ihnen passiert ist und Ihren Weg weiter zu beschreiben.
Sie machen das wirklich auf fast therapeutische Art und Weise.
Warum? Was hat mich verraten?
Um dann ihr Zuhause zu verlassen und zu gucken, wie es weitergeht. Das ist so, das ist bei den Versuchen, die ich in meinem Leben erlebt habe, mich zu hypnotisieren, wurde das immer wieder gesagt, gehen Sie jetzt die Treppe runter wirklich? Bis ganz in den Keller und wenn Sie da unten sind, dann werden wir fliegen. So, wo ich dachte, du kannst mich mal.
Haben Sie gerade gedacht, du kannst mich mal?
Nein,
sind Sie verrückt?
Nein, das habe ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, ja, wir machen das, Frau Ross, wir machen das, aber die Formulierung ist wirklich genial.
Also tatsächlich hätte ich es war eher aus einer glauben Sie es mir dann nicht, es ist aus einer Unbeholfenheit heraus, weil eigentlich hätte ich auch einfach sagen können, ich würde so gerne, weil ich, Sie haben in einem älteren Interview gesagt, Ihr Vater war Steiger oder sogar Obersteiger, ja, Joachim Kohl war neulich hier zu Gast, hat auch so ein bisschen erzählt.
Ja. Es ist eine völlige Ruhrgebietsgeschichte, also mein Opa war unter Tage, der ist aus Danzig, aus der Ecke Danzig sind die gekommen, um im Ruhrgebiet zu arbeiten, ne, weil es gab ja Arbeitsplätze. Das ist jetzt sehr lange her. Der war noch Hauer, das heißt, die sind in diese winzigen Stollen reingekrochen und haben mit großen Eisenhacken auf die Hohle eingekackt, auf die Kohle eingehackt. Ja, das andere werden sie auch gemacht haben im Feierabend. Und mein Vater ist natürlich auch unter Tage, hat auch unter Tage angefangen, das war so. Und wenn ich ein Junge geworden wäre, hätte ich auch eine Ausbildung unter Tage gemacht. Natürlich. Mein Vater hat dann noch es gab damals eine Ausbildung zum Maschinensteiger. Draußen im richtigen Leben wäre das jetzt Ingenieurgrad gewesen. Unter Tage hieß das anders. Er wurde dann Obersteiger und hat seinen Arbeitsplatz so beschrieben, dass er im Wesentlichen die ganze Zeit auf einer Holzkiste sitzt und den anderen sagt, was sie zu tun haben. Das stimmt nicht. Mein Vater hat so viele Körperverletzungen von der Arbeit mitgebracht und ich habe oft erlebt, dass er zwei Schichten hintereinander fahren musste, weil irgendwas kaputt war. Also waren die Jungs mal eben 20 bis 25 Stunden unter Tage. Und unser Leben orientierte sich daran, Papa muss schlafen.
Ah, das heißt Ruhe, Ruhe
so,
im Haus.
So, Ruhe, ne? Also weil der Nachtschichten auch hatte. Und das war das eine, dass man, und dass natürlich diese Arbeit extrem anstrengend war und dass natürlich auch Bier und Zigaretten da extrem dazugehörten. Andererseits, wenn ich das mal jetzt aus meiner eigenen Familie wegnehme, war die Grundsituation im Ruhrgebiet, war die Arbeit der Kumpels. Und die basierte wiederum auf Solidarität. Also wenn du unter Tage nicht aufgepasst hast,
ja, klar.
Dann wären alle gestorben. Mhm. Also jeder musste auf jeden aufpassen. Und als die ganzen Ausländer kamen, um auch unter Tage zu arbeiten, war das kein Thema, dass das Ausländer sind und dass die irgendwo anders herkommen, sondern es ging nur darum, ist das ein Kumpel oder nicht? Also da war das Wort Kumpel, hatte eine tiefe Bedeutung. Und das ist natürlich, nachdem man dem Ruhrgebiet diese Basis weggenommen hat, ist das alles zerbrochen und kaputt gegangen. Also diese Kumpelvergangenheit wird natürlich noch gefeiert, aber es gibt diese Solidarität nicht mehr. Es gibt diese Basis für eine ganze Region nicht mehr. Das heißt, das Ruhrgebiet versucht sich jetzt kulturell zu definieren. Das klappt an einigen wenigen Stellen. Die alten Zechen und die alten Siedlungen sind jetzt Kulturdenkmäler geworden. Und das Denkmal ist halt tot. Es ist halt ein Denkmal. Und das bedauere ich sehr. Und ich bin sehr froh eigentlich, dass ich in diesem Untertage-Zusammenhang groß geworden bin. Weil das ist eine sehr spezielle Jugend. Weil die Schaukel war von der Zeche, das Gitter an der Treppe war von der Zeche, die Auspuffanlage vom DKW, diesem alten Auto, war von der Zeche. Die Jungs haben alles auf der Zeche gemacht. Also wenn irgendjemand mal im Ruhrgebiet vor 30 Jahren gerufen hätte, Zeche raus, dann wäre das Ruhrgebiet einfach in sich zusammengebrochen. Aber auch das gehörte irgendwie mit zu dieser eingeschworenen Gemeinschaft und zu dieser Solidarität. Aber und natürlich war das sehr geprägt von dieser Arbeit meines Vaters. Häusliche Situation, ja.
Mir ist gerade aufgefallen, aber auch das soll jetzt nicht so bedeutungsschwanger klingen, aber es ist mir einfach aufgefallen, wie Sie es gesagt haben, dass die Solidarität damit auch, dass die Basis für diese Solidarität dann auch damit verschwunden ist. Ne? Ist ja eigentlich schade, dass diese Art von Solidarität von sowas Existenziellem abhängig war. Dass man es nicht einfach über Tage mitnimmt. Dass man nicht einfach, dass man es nicht schafft, als Gemeinschaft, Gesellschaft, nicht nur auf den Pott bezogen, sondern weiten wir es ruhig aufs Land aus oder auf die Welt, dass es sowas Existenzielles sein muss, um zu sagen, okay, wir sind aufeinander angewiesen, wir müssen jetzt hier wirklich checken, dass nichts passiert und deswegen sind wir solidarisch. Dass man es nicht auch auf einer freiwilligen Basis.
Ja, das ist extrem schade, weil als damals die Türken gekommen sind, vorwiegend aus Anatolien, unter Tage gearbeitet haben, waren die Teil der Gemeinschaft. Als die Italiener gekommen sind, haben alle festgestellt, die können nur Pizza und Eis, aber das ist super geil. Also sind wir alle Pizza essen gegangen beim Italiener und dieses geile Eis und die Spaghetti und so. Also es war das, was man heute händeringend Integration, der Verlust von mehreren Generationen, die man nicht mitgenommen hat in den letzten 20 Jahren. Was wir heute händeringend versuchen, das war in meinem Empfinden, war das über diese Arbeitsgrundlage gelöst. Es war entspannt. Das fand ich schon toll. Und natürlich bin ich gewöhnt an, du hängst die Wäsche raus und die ist dann nicht mehr weiß. Und die Sonnenuntergänge sind spektakulär, weil sie mit dem Abfackeln der Zeche und der Stallwerke zusammenkommt. Und der Lärm in der Nacht, wovon Grönemeyer singt in seinem Bochumlied, der hat natürlich tatsächlich stattgefunden. Ne? Es war Lärm in der Nacht, weil die Stahlwerke gearbeitet haben. Und das hast du einfach gehört. Das ist so, manchmal bin ich in Hamburg, meine Schwester besuche, und dann höre ich die Schiffe, die entladen werden, diese Container, dieser Containerhafen. Und dann habe ich gedacht, das ist auch ein Lärm in der Nacht, aber der ist ganz anders. Und das sind für mich positive Erinnerungen. Weil ich denke mir, Berlin kann jeder, Ruhrgebiet musst du wollen. Also
ich bin momentan überhaupt keine Lokalpatriotin, aber Berlin kann jeder, das würde ich jetzt nicht unterschreiben.
Gut, Köln kann jeder, okay? Gut, ich ziehe den Satz ganz zurück. Nix kann jeder, aber Ruhrgebiet musst du trotzdem wollen.
Ja, ich glaube. Das finde ich ja auch so schön, dass die Städte in diesem Land doch sehr unterschiedlich sind. Und anyway, das ist jetzt ein ganz neues Thema. Da
ist es, ja.
Tonsteine, Scherben.
Rio Reiser.
Haben Sie mitgebracht? Rio Reiser.
Ja.
Warum?
Ach, das war die Zeit. Ich habe ja dann angefangen zu studieren.
Haben Sie studiert?
Ich habe Kunst und Deutsch studiert, natürlich.
Um Kunstlehrerin zu werden?
Um Lehrerin zu werden, ja.
Ja.
Mhm. Okay. Das war sehr schön.
Man musste Sie haben gerade mich eben so angeguckt. Ich überlege, ob ich irgendwas vergessen habe.
Nein, Sie haben nichts vergessen.
Weil Sie hatten zwei ganz tolle Lehrerinnen, von denen Sie gerade erzählt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass so das Lernen Spaß macht und man, wenn man alt genug ist, auch schnallt. Wenn ich das weitergeben kann, so wie die das machen, ist es toll. Dann mache ich was Gutes. Aber Sie sind an irgendeinem Punkt, offenbar ist diese Art von Idealismus zerschellt.
Ja, und zwar als ich, man konnte damals während des Studiums, konnte man schon an Schulen arbeiten, weil die Schulen dringend Lehrpersonal brauchten. Und dann haben sie halt die Studentin dahin geschickt. Du hattest so einen Vertrag, dass du kein Recht hattest auf Festanstellung. Du bist also stundenmäßig bezahlt worden. Das habe ich gemacht. Also wenn du dann als Lehrerin arbeitest, du hast ja nichts mehr, du hast ja kein Referendariat. Also die sagen dir die Zimmernummer von der Klasse, wo du rein musst. Und dann bist du da zum vereinbarten Zeitpunkt reingegangen und hast gedacht, was ist denn hier los? und dann war ich an verschiedenen Schulen, an Gymnasien im Münsterland und an der Gesamtschule in Osterfeld, also in Oberhausen. Und da habe ich gemerkt, und das war wirklich eine tiefgreifende Erfahrung, dass ich auf keinen Fall Lehrerin werden will, weil ich würde Alkoholikerin werden, genau wie meine geniale Französischlehrerin. Ich würde direkt Alkoholikerin
Warum?
Werden. Weil ich diese Zerrissenheit zwischen den Jugendlichen und auch den Kindern, also die haben mich ja auch in die 7. oder 8. Klasse geschickt für Kunstunterricht, und ich habe zur Kenntnis genommen, dass es Kinder gibt, die dringend besonderer Betreuung bedurft hätten. Also ich hatte zum Beispiel ein Kind, das kam immer am Montag, hatte das die ganzen Pornos geguckt zu Hause, die Eltern geguckt haben. Und der Junge war dadurch komplett in einer anderen Welt. Und das Einzige, was der malen konnte, war ein Panzer. Jetzt hatte ich mir so tolle Ideen ausgedacht, so Dschungel und alles, was die anderen so malen sollten, und habe mich dann darauf eingelassen, dass er Panzer gemalt hat. Also das ganze Jahr, wo ich da als Kunstlehrerin gearbeitet habe, hat dieser Junge Panzer gemalt, und ich habe ihm eine sehr gute Note gegeben, weil der sehr gute Panzer gemalt hat. Kannte sich mit Panzern super aus. Und wenn ich sagte, der Panzer jetzt in der Wüste, der nächste Panzer im Dschungel, der dritte Panzer in der Großstadt, irgendwie, dann hat er das gemacht. Und gleichzeitig war mir klar, dass dieser Junge es einfach nicht schaffen würde, in diesem System irgendwo hinzukommen, wo man hätte gucken können, was eigentlich mit ihm ist. Und das, diese Zerrissenheit, das hat mich total frustriert. Und ich hatte keinen Bock darauf. Außerdem hatte ich gerade angefangen, in einem Bürgerzentrum zu arbeiten. Also arbeiten ja, Geld nein.
War das diese Sozialarbeit?
Das war so ein freies Bürgerzentrum. Das mussten wir uns damals nicht besetzen, weil die Stadt Oberhausen uns das freiwillig gegeben hat.
Okay.
Eine ehemalige Zinkfabrik, in der wir machen konnten, was wir wollten. Das war sehr, sehr sinnvoll. Das heißt, als es dann zu dem Moment kam, wo ich hätte diese Referendarszeit antreten sollen, bin ich dann zu dem Seminarleiter gegangen und habe gesagt, also ich mache das nicht, ich trete den Job nicht an. Und ich hätte in einem Gymnasium in Dienstlaken arbeiten können, also echt vom Feinsten, da hast du wohlerzogene Blagen rumsitzen, die dir keinen Ärger machen als Lehrerin. Und aber ich habe gedacht,
Sie halten das nicht aus.
Ich kann das nicht, nein. Und dieser Seminarleiter, das war ein unglaubliches Erlebnis, weil der sagte, haben Sie sich das gut überlegt? Sag ich, ja. Sagte, haben Sie eine Alternative? Habe ich gesagt, nein. Aber ich weiß, was ich nicht will, das war schon mal was. Und dann ist er aufgestanden, ist rumgekommen. Ich bin auch aufgestanden. Ich gedacht, was kommt denn jetzt? Ist das geil? Und dann hat er mir die Hand geschüttelt und meinte, hat mir alles Gute für meinen Weg gewünscht. Und da hatte ich eine Sekunde den Eindruck, der hat was verstanden, obwohl er mitten im System saß und auch eigentlich nichts ändern konnte. Ja, aber das war, weißt du, was mir immer auffällt, ich werde jetzt etwas länger und tut mir leid, auch sehr unlustig, aber wenn du so alt bist wie ich und du guckst von jetzt auf dein Leben zurück, dann mutet es an wie ein Plan. War es aber nie.
Ja, ja.
War es nie. Du hast nur an bestimmten Kreuzungen, wo du dir überlegen konntest, fahre ich rechts oder links, hast du dich für irgendeinen Weg entschieden. Ganz kurzfristig. und auch ohne zu wissen, was am Ende dieses Weges liegt. Und das war so ein Moment, der war für mich lebensentscheidend, weil wenn ich im Schuldienst gelandet wäre, dann würden wir heute hier nicht sitzen und es wäre sehr viel nicht passiert.
Oh. Nein, mir kommen tausend Gedanken gleichzeitig den Kopf. Eine sehr enge Freundin von mir ist Lehrerin an einer sogenannten Problemschule. Mhm. Und sie hat tatsächlich sich bewusst dafür entschieden, sie hat als Redakteurin über diese Schule mal einen Beitrag gemacht und hat gesehen, was da passiert im Wedding und hat sich geschworen, ich komme wieder als Lehrerin. Und
das auch ist der andere
wirklich
Weg.
Durchgezogen und ist der empathischste Mensch, den ich kenne. Ja. Also die hat nicht diesen Panzer. Ne, die hat auch nicht, also das geht auch alles in die rein. Wenn sie manchmal von Geschichten mit Geschichten kommt von einzelnen Schülerinnen oder Schülern mit Einschulung, wo sie dann noch privat Schultüten kauft und bestückt, weil die Eltern kein Interesse haben oder das vergessen haben oder so. Und wo sie dafür sorgt, immer wieder dafür sorgt, dass diese Kinder positive Erlebnisse haben und vielleicht irgendwann mal sagen, ich hatte mal eine ganz tolle Lehrerin, deswegen will ich auch Lehrerin werden. Also ich will Ihnen damit kein schlechtes, um Gottes Willen kein schlechtes Gefühl machen, weil ich glaube, da wo Sie sind, sind Sie wahrscheinlich total gut. Ich kann es nicht beurteilen. Aber ich wünsche mir natürlich auch, dass die empathischen Menschen es irgendwie schaffen, dabei zu bleiben, obwohl ich verstehe, dass sie sich zurückgezogen haben. Ich hätte das wahrscheinlich auch gemacht, aus der Angst heraus, es nicht ertragen zu können, mit dieses Mitfühlen und nichts ändern zu können. Ja, also wir müssen halt irgendwie sehen, wie können wir, denn das können wir schaffen, wenn wir vieles momentan nicht ändern können auf der Welt. Aber ich glaube, dieses marode und teilweise auch eben wirklich unempathische Bildungssystem zu reformieren und da genauer zu gucken, davon profitieren wir ja auch als Gesellschaft. Irgendwann vielleicht sogar wirtschaftlich, wenn das Argument sein soll, aber zwischenmenschlich ja auf jeden Fall.
Ja, ich finde das alles richtig, was Sie sagen, aber es war nicht meine Aufgabe. Es war damals nicht meine Aufgabe, nicht meine Berufung. Mhm. Und ich habe mich der freien, unbezahlten Kultur zugewandt. Das ist auch irgendwie, das hat auch was
auch
mit Empathie zu tun.
Genau,
es ist auch ein Märtyrertum und es ist eine Absicht, nicht reich zu werden und keinen Luxus zu haben und keinen SUV zu fahren.
Jetzt. Nein, aber Sie stehen vorne und Leute hören Ihnen zu. Es ist eigentlich immer noch wie so ein Klassenzimmer und Sie können vielleicht ein bisschen andere Begriffe, Sie können sowas wie Ficken sagen. Das können
Sie
jetzt
kann
zum
gut
Beispiel
Ficken sagen.
In der siebten Klasse wäre das vielleicht problematisch geworden als Lehrerin, je nachdem. Und heute können Sie es und können auch im Grunde Botschaften und Inhalte für eine bessere Welt vermitteln.
Ich habe auch den Eindruck, dass ich das tue. Voilà. Also ich habe nicht die Absicht, aber ich habe den Eindruck, dass ich tatsächlich Haltungen vermittle.
Ja.
Also nicht Haltungen, sondern meine eigene, weil andere habe ich nicht. Und das, wo ich dann manchmal mir so zugucke und denke, na, vielleicht doch ein bisschen Lehrerin geworden, irgendwie auf dem fünften Bildungsweg oder so.
Ulla Meinecke haben Sie mitgebracht.
Ja, das war die Zeit.
Haben wir denn Tonsteine Scherben?
Ach scheiße, Tonsteine Scherben. Entschuldigung.
Ach so, habe ich auch mitgebracht.
Nee. Vor ungefähr 2 Jahren haben wir die Anmoderation für Tonsteine Scherben gehabt und sind irgendwie mit Rio Reiser in ein Boot gestiegen und vom Thema abgekommen.
Ja genau, es war diese, also Rio Reiser, das war extrem die Zeit, Studium an einer Kunstakademie in Düsseldorf und dann an dem Ableger in Münster. Und
wir hören jetzt einfach.
Wir hören uns
endlich
das mal an.
Musik.
Genau.
Norden, es sind überall dieselben, die uns ermorden, in jeder Stadt und in jedem Land. Schreib die Parole an jede Wand.
Schreib die Parole an jede Wand. Keine Macht für niemand.
Comedienne. Ich variiere immer wieder, wie mit bunten Bällen, die ich in die Luft werfe. Können Sie eigentlich jonglieren? Können Sie sowas, so Straßenkunst und Straßentheater?
Hab ich mal gemacht, ja. Ich konnte damals jonglieren und ich konnte Feuer spucken und fechten.
Also fechten können, das ist ja komischerweise immer noch, wenn man so in so Schauspielagenturen guckt, das ist ja komischerweise gehört das Fechten immer noch zur Schauspielausbildung.
Ja, völlig absurd.
Hat das was mit Koordination zu tun, oder?
Nee, ich glaube, die wollen alle irgendwie in diesen historischen Stücken oder Filmen, Musketiere und alles, dass die da eine Rolle haben wollen.
Aber sie konnten Feuer spucken?
Ja, weil wir haben mit Straßentheater angefangen. Und da sind wir dann in sehr landschaftlich sehr schön gelegenen
Fußgängerzonen,
Etablissements in Frankreich und Italien, mussten wir Kurse belegen. Ich war so jung und so mupp, sportlich. Und dann mussten wir das alles lernen. Also klauen und Feuer spucken und fechten und das andere, jonglieren.
Haben Sie jemals?
Ja, bestimmt.
Schwert geschluckt?
Ein Schwert geschluckt.
Ja, Entschuldigung, also Feuerspucken und Schwertschlucken ist jetzt nicht so weit auseinander.
Das ist total weit auseinander. Das Schwert muss rein und das Feuer geht raus. Das ist ein Riesenunterschied. Nein, ich habe kein Schwert geschluckt.
Gut, dann haben wir das auch geklärt.
Ich habe eine Menge anderer Sachen geschluckt in meinem Leben.
Nein.
Aber das wollen Sie nicht wissen.
Nein.
Scheiße.
Gut, kommen wir mal, wir müssen seriös...
Unbedingt, wir müssen diese explizit...
Also dieses Bürgerzentrum habe ich hier gerade auf meinen Unterlagen gefunden, stimmt. Das war das Freie Bürgerzentrum Altenberg in Oberhaus. Dann haben Sie Frauenstraßentheater gemacht, sind durch Deutschland und Frankreich, da sind wir wieder. Gott sei Dank, wir haben den roten Faden wiedergefunden, ohne zu sehr abzugleiten. Und haben dort Frauentheater gemacht, eine Fünfergruppe. Ihre Schwester Jutta, die jetzt einmal kurz erwähnt werden darf. Ja. Sie wohnt in Hamburg offenbar, sie besuchen sie manchmal und hören die Schiffe tuten. Sie sind, das stelle ich mir schon sehr pittoresk vor, wenn fünf junge sportliche Frauen.
Naja, wir waren nicht alle sportlich, ne? Also das muss man mal. Nein, Straßentheater kann ich. Ich würde so gerne, wenn ich manchmal Kollegen beim Arbeiten auf der Bühne zugucke, so, dann würde ich so gerne, würde ich sagen, weißt du was, geh doch mal 2 Monate auf die Straße und versuch mal auf Straßen dieser Welt irgendwelche Menschen dazu zu bringen, mindestens 10 Minuten stehen zu bleiben. Versuch's mal. Und dann versuch nochmal Geld damit zu verdienen. Zumindest ein bisschen. So, es ist so, Straßentheater, finde ich, ist das Härteste, was du machen kannst. Und es ist die beste Ausbildung überhaupt, weil sag 2 langweilige Sätze hintereinander und sie gehen weiter. Das ist, ich fand das sehr toll. Wir haben allerdings natürlich Anspruchsmädchen aller Abitur, weißt du. Wir haben Romeo und Julia von Shakespeare 1 Stunde lang haben wir gespielt. Das hat aber tatsächlich funktioniert. Irgendwann haben wir gemerkt, wir müssen vor dem Showdown das Geld einsammeln und nicht danach. Und
so ein Cliffhanger-mäßig so. Und was gleich passiert, erfahren Sie in ein paar Minuten.
Ja, so ungefähr.
Aha, also ich weiß, dass die Kohle gereicht hat für Sprit, Rotwein und Kontaktlinsenlösung.
Und Madeleines. Madeleines sind so französische Plätzchen, also Plätzchen kann man nicht sagen.
Gebäckstücke, so längliche.
Ja, es sind längliche Gebäckstücke, die waren sehr lecker.
Lecker.
Und dann die Kontaktlinsenlösung und der Rotwein, das musste immer gekauft werden, weil die Frau mit den Kontaktlinsen auch Rotwein getrunken hat. Und dann war die Frage, gibt es noch Madeleines und Kakao dazu? Also, ja, das war...
Wo haben Sie geschlafen?
In unserem Bus.
Alle?
Mhm. Ja.
Wie lange?
Oh, wir waren, glaube ich... 6 Wochen sind wir da durch die Gegend gefahren.
Verdammt.
Ja, das ist gut. Kannst du gut machen. Und wir hatten ja, da wir nicht alle Französisch sprachen, haben wir so eine, also die eine hat auf Englisch, die andere auf Deutsch, die anderen 3 so ein bisschen Französisch. Das hat wunderbar funktioniert. Oder wir fanden es damals wunderbar. Weißt du, das ist ja auch dieses Jungsein, so Dinge machen und keine, sich nicht besonders viele Gedanken darüber zu machen.
Ja, nicht im Vorfeld alles zu zerdenken.
Nein.
Das ist zwar so eine Floskel, das so zu formulieren, aber tatsächlich hat es ja was, ne? Man zerdenkt wirklich ziemlich viel.
Ja, genau.
Viel.
Mhm. So Planungshysterie. Also, das hat uns vielleicht geholfen, das dann alles genau so zu nehmen und toll zu finden, wie das kam.
Mhm. Mhm. Wie kam es denn dann zu den Misfits?
Hat sich daraus ergeben. Diese Gruppe... nannte sich dann Misfits und dann blieben letzten Endes aus der ganzen Arbeit blieben Frau Überl und ich über und dann haben wir uns gedacht, so, dann versuchen wir damit mal Geld zu verdienen und dadurch entstand das dann und dann waren wir ja Kabarettistin, das war ja, damals gab es ja noch keine Comedy, so lange ist das schon her und dann erfand die Journalie die Schublade Frauenkabarett. Und ich habe mich so bepisst über diesen Namen. Ich dachte, ey, what the fuck? Ich werde jetzt gerade etwas, aber es hat mich wirklich... Ist ein Frauenkabarett. Es ist, wenn kein Mann dabei ist.
Ein Kabarett ist gesetzt, weil es sind das, da ist ja klar, dass es so, Männer
das
sind.
Männer,
aber wenn, Frauen, ja, das ist halt in vielen Bereichen, ja, ist das nach wie vor so.
So. Und das haben wir aber hingenommen. Und dann waren wir jahrelang immer die einzigen Frauen, die eingeladen wurden bei irgendwelchen gemischten oder bei Preisverleihungen oder bei Fernsehsendungen oder so. Dann, also habe ich, wir haben das sehr, sehr deutlich erfahren, wie das ist, wenn Frauen eine exotische Zutat zu einem Abendevent sind.
Oder eine Legitimation. Ha, wir haben oder sieben das, Männer, ja. Könnten sie nicht. Wir haben so versucht, eine Frau zu kriegen, wie
ja
es
keine.
Ging ihnen gar nicht um die Qualifikation. Naja, erstmal auf jeden Fall. Das ist nach wie vor, also dafür möchte ich möchte immer auch noch dafür plädieren, dass hier nicht neue Fronten aufgemacht werden sollen. Aber wenn sich Männer manchmal fragen, mein Gott, was ist denn das Problem? Das sind einfach so kleine Sachen, die man sich möglicherweise nicht vergegenwärtigt. Und die Frauen dann aber nach wie vor, und im Übrigen auch nach wie vor, Sie haben Caroline Kebekus vorhin genannt, die, es kann nur eine geben, die ein Buch darüber geschrieben hat vor ungefähr einem Jahr, in dem sie auch sehr, sehr gut solche Beispiele aufführt, aus eigener Erfahrung auch. So nach dem Motto, wieso, wir haben doch schon eine Frau.
Genau, das ist der übliche Satz.
Und wenn man erstmal anfängt damit, das finde ich sehr interessant, ich kann es jetzt nur für mich sagen, es an mir zu beobachten, aber wenn man erstmal darauf, wenn man anfängt darauf zu achten, wie oft Dinge nach wie vor komplett männlich laufen oder in einer ganz klaren männlichen Überlegenheit. Viele Frauen bringen auch zum Beispiel, viele Leute bringen Songs mit, Musiklisten hier mit sieben oder acht männlichen Interpreten.
Oh scheiße, jetzt habe ich meine
gar oder nicht. Bands. Man achtet oft nicht drauf.
Wenn du dich im Moment umguckst, aktuell, und du siehst auf der einen Seite, dass die Taliban jetzt die Fernsehjournalistinnen komplett verschleiert, bis auf die Augen, wo ich denke, aha, mit irgendwas müssen die ja in die Kamera gucken oder wie, ne? Zu verhässlichen, und zwar bestimmt vom Ministerium für die Förderung der Tugend und die Verhütung des Lasters. So heißt dieses Ministerium. Es gibt Taliban-Männer, die arbeiten in diesem Ministerium. Und auf der anderen Seite diesen Supreme Court bei seiner Arbeit beobachtest, wie die versuchen, die Abtreibungsmöglichkeiten.
Ich bin fassungslos.
Ich bin auch fassungslos. Und es sind für mich auch sehr ähnliche Strukturen, die da stattfinden bei den Taliban und beim Supreme Court. Auch nicht schlecht. So, das, wo ich denke, was ist los? Passiert auf der einen Seite mal wieder eine Stärkung der Frauen, also dass es jeder auch spürt, dass sich da was tut, und muss dann auf der anderen Seite auch wieder eine Schwächung der Frauen stattfinden? Ist das so ein, weil wenn du dich umguckst, wo ich denke, wir leben in Deutschland noch in relativ frauenfreundlichen Umgebungen, sag ich mal, na, aber woanders auf der Welt geht das alles schon wieder los. Ja, ich kann es noch nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ob es so Geschichtsbewegungen gibt, dass wir dann irgendwann demnächst aufpassen müssen, dass wir nicht wieder auf Scheiterhaufen landen.
Nein, es ist, ich denke auch in diese Richtung, also im Sinne von Demokratie ist nichts Selbstverständliches, Menschenrechte sind nichts Selbstverständliches, aber ich gehöre zu einer Generation, die nicht groß kämpfen musste. Und vielleicht hat es was damit zu tun. Ich glaube an Wellenbewegungen, etwas muss unterdrückt werden, damit es wieder aufgebrochen wird. Was ich aber schade finde, weil ich immer darauf gehofft hätte, dass die Vernunft einem klar macht, okay, wir waren an dem Punkt mal, da wollen wir nicht wieder hin. Also lass es uns nicht so weit kommen, dass es wieder passiert. Wenn ich aber sehe, dass, wie Sie sagen, Homosexualität, Pressefreiheit auch, dass das also alles Errungenschaften, die schon mal da waren und die wieder so unterdrückt werden. Und wenn man sich vergegenwärtigt, dass es auch oft Frauen sind, die diesen Herrschaften oder diesen Entscheidungen, wie soll ich sagen, die supporten, wenn ich überlege, wie viele Frauen Trump gewählt haben, ne, laut Statistik, dann denke ich auch, okay, gut, dann müssen wir woanders dann doch nochmal ansetzen, Leute.
Aber das wussten wir doch, dass Frauen auch doof sind, ne?
Es geht nicht darum, dass Frauen per se die besseren Menschen sind.
Nein,
es gibt sehr viele doofe Frauen, völlig klar.
Aber die Machtfrage stellt sich anders.
Es ist die Machtfrage und ich möchte auch, dass natürlich erstmal eine Gleichheit hergestellt wird, wenn das Leben losgeht. Also wenn eine Frau als Schülerin, als Mädchen die Möglichkeit hätte zu studieren oder eine Ausbildung zu machen und sich dann entscheidet, Mutter zu werden, was jetzt abwertend klingt, so ist es überhaupt gar nicht gemeint. Jeder soll diesen Lebensweg gehen, den er, zu dem er sich entscheidet, aber er muss auch die Möglichkeit haben. Und im Übrigen weiß ich gar nicht, wie lange es überhaupt noch in Afghanistan Frauen gibt, die vor die Kamera dürfen, egal wie verhüllt sie sind.
Weiß ich auch nicht.
Das wird sich wahrscheinlich auch bald
spätestens
ändern.
Spätestens wenn die Augen auch verschleiert werden müssen, wird da wohl Schluss sein. Ich weiß es nicht. Es sind Bilder, die ich grauenvoll finde. Aber ich finde sowieso gerade sehr viel grauenvoll. Und man tappert da so zwischen diesen ganzen Nachrichten und Bildern hin und her und fragt sich, was heißt das jetzt für mich? Wie lebe ich jetzt damit? Oder wie gestalte ich mein privates Leben? Anderes großes Thema, Klimawandel, wo ich mich auch ständig damit rausrede, dass ich seit 30 Jahren kein Fleisch mehr esse und deshalb einige Dieseltankfüllungen noch gut habe.
Diesel, ausgerechnet Diesel. Wollen wir nicht erstmal die Misfits spielen? Wir müssen Musik zwischendurch machen.
Ach so, das ist ja hier mit Musik. Ich vergesse das immer.
Ja, ich vergesse es auch manchmal.
Ja, das liegt daran, dass das Gespräch mit dem so spannend ist. Aber wir müssen auch nur lustig werden.
Wir müssen überhaupt nicht lustig werden.
Doch,
Nein, wir müssen nicht lustig werden. Mariam hat akzeptiert, dass es nicht lustig werden
muss. Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie würde gerne was Lustiges hören.
Ja gut, dann denken Sie sich was aus. Das ist ja Ihr Job. Sie sind ja Comedienne.
Nein, wir spielen das Lied. Das ist auch lustig.
Okay.
Er war gar nicht nett, wurde viel zu fett, doch jetzt liegt er hier auf dem Totenbett. Ich weiß gar nicht mehr, was am Geschlechtsverkehr mit ihm so spannend war, ist schon Jahre her. Die Zeit vergeht, ohne dass was steht, aber jetzt ist klar, was er immer war. Ein fiesen Möb, ein fiesen Möb.
Gerburg Jahnke hörten Sie da unter anderem mit, das waren die Misfits, eine Frauen-Kabarettgruppe.
Ja, genau.
Die sehr gefeiert wurde. Stefanie überall an ihrer Seite. Sie gemeinsam viele Jahre, sehr erfolgreich. Aber Sie machen weiter. Sie laden ein. Also um Sie zu sehen, was kann man tun?
Man kann Tickets kaufen. Also jetzt heißen die Karten ja Tickets. Also früher konnte man Karten kaufen, jetzt kann man Tickets kaufen. Wir sind ziemlich viel unterwegs. Ja, mir geht es auch darum, Frauen zu fördern. Also mir geht es um Frauenzusammenhänge. Das war in 12 Jahren Ladies Night. Im Fernsehen fand ich das super, dass es funktioniert hat. Und dass es auch eine Institution geworden ist, irgendwann fand ich gut. Aber so in dem, was ich mache. Das andere ist, ich habe nie alleine auf der Bühne gearbeitet. Und ich habe da auch überhaupt keine Lust zu. Und die Vorstellung, so solo 2 Stunden auf einer Bühne zu arbeiten und das so anstrengend und alles, und dann ist es vielleicht auch gar nicht so gut, keine Ahnung. Ich denke dann immer, dafür habe ich nicht genug zu sagen. Also für mich ist es eine Win-Win-Win-Situation, wenn ich nicht alleine bin. Also wenn die anderen Gästinnen, das ist ja immer Pyjama-Party mit Bezahlung, was wir da abziehen, weil es ist immer Klassentreffen und es ist immer total super Stimmung und alle, die ganzen Kolleginnen sind immer sehr guter Dinge und es ist auch dann irgendwann mit Alkohol und so. Okay, das ist für mich super. Ich muss nicht die 2 Stunden alleine. Die Damen zeigen ihre Sachen, die zeigen ihre Nummern, ihre Geschichten. Ja gut, sie zeigen irgendwas. Und das Publikum findet es ganz toll. Es gibt inzwischen ein sehr großes und auch sehr aufmerksames.
Und auch sehr treues. Also es gibt ja, wen sie erstmal haben, der bleibt oft bei ihnen.
Kommen dann wieder. Und da wir mit immer wechselnden Ensembles dann auftauchen, ist es auch oft ein Aha-Erlebnis. Ach, wer war das denn? Die kannte ich ja noch gar nicht. Die ist ja geil. Also es ist für die Damen, die mitmachen, ist es auch ein Gewinn, weil sie danach zum Beispiel auch eher vom Veranstalter wahrgenommen werden. Mhm. Aber für mich ist es einfach die beste Art zu arbeiten. Ich weiß nicht, vielleicht finden die anderen das, die denken so, ich weiß nicht, was sie denken, aber ich finde es unglaublich angenehm und luxuriös.
Schön.
Ja.
Sie haben eine Website, auf der Sie auch Kabarettistinnen und Komödiantinnen und Comedians.
Ja, es gibt eine Liste.
Es gibt so eine Liste, ja. Genau, weil es ja immer heißt, ja, aber es gibt gar nicht so viele Frauen, die lustig
ja,
sind.
Genau,
gibt es. Es gibt ziemlich viele Frauen.
Es gibt unglaubliche Listen.
Und lustig ist im Übrigen, auch das muss man vielleicht sagen, also ich werde mich bestimmt nicht über jede dieser Frauen gleichermaßen amüsieren können, ja. Weil auch Humor einfach eine sehr subjektive Sache ist, wie ich aber auch oft Männerhumor gar nicht lustig finde. Ja. Ne? Das ist halt wirklich, es ist Geschmackssache und insofern, wir müssen uns ein bisschen umgewöhnen, das ist alles. Und wir hatten ja, sie und ich, schon so ein bisschen dieses Thema, dass, ja, woran liegt das, dass der Frau, dass das Mädchen oft gar nicht nahegelegt wird, durch es wird ihnen eher vielleicht nahegelegt durch Charme und durch Äußerlichkeiten als durch Geistesgegenwärtigkeit und Humor vielleicht zu punkten. Und vielleicht ist das inzwischen ein bisschen anders, vielleicht weicht das auf.
Schwierig. Ich finde, es ist immer noch für Männer, ist es immer noch eine andere Situation, einen weiblichen Humor, weil normalerweise sind Frauen dafür da, den Männerwitzen zuzuhören und dann zu applaudieren. Also wie Frauen auch dafür da sind, so Kinder, die so ihren ersten Witz machen, also dann ganz viel zu lachen, weil das so, das hat so was Nettes, aufmunterndes, zugewandtes, mütterliches, so über den Kopf streicheln. Und ich glaube, Humor ist aber auch dann, wenn du älter wirst und klüger, eine Waffe.
Ist es auch. Und ich finde, die ist auch ganz schön scharf.
Oh ja, und wenn eine Frau derart bewaffnet ist, dann ist sie vielleicht für die Männer, die noch sehr in Klischees verhaftet sind, und das sind meiner Meinung nach 99% der Jungs, ist es vielleicht doch angsterregend.
Ich kann's
oder
aber,
zumindest ja. Distanz. Erregend.
Und so. Ich hoffe, dass es sie nicht allzu sehr enttäuscht oder irritiert, aber ich kann es in Teilen nachvollziehen, weil Frauencomedy schon, als würde man so sagen, okay, wir müssen was nachholen, wir müssen was wieder gut machen, es hat sich so aufgestaut, das ist schon auch ziemlich, das geht schon ziemlich zur Sache.
Teils.
Nehmen wir mal, ja gut, natürlich auch das ist sehr unterschiedlich,
ja, ist es.
Aber ich kann schon auch verstehen, wenn Typen sagen, sorry, aber das ist mir eine Spur too much, wenn da irgendwie Schwanzwitze die ganze Zeit gemacht werden, das passiert ja, manche sind ja auch durchaus gut, möglicherweise.
Machen aber, Frauen Schwanzwitze?
Ja, Frauen machen Schwanzwitze, schon auch. Und das ist okay, dass Frauen Schwanzwitze machen, wenn andere Frauen das lustig finden, aber ich kann nicht von einem Mann erwarten müssen. Ich kann nicht sagen, du hast keinen Humor, wenn er selbst nicht drüber lachen kann, weil ich umgekehrt über Scheidenwitze vielleicht auch nicht lachen würde, die ein Mann macht.
Weil oft sind es ja Petitessen, über die man da redet. Und da habe ich, das finde ich weder witzig noch wichtig.
Das war aber jetzt schon sehr witzig.
Naja, und das, ich finde, das ist nicht das Kriterium. Das Kriterium ist, ob eine Frau, die sich nicht, wie Sie am Anfang gesagt haben, als Putzfrau oder Schlampe verkleidet hat oder die nicht 240 Kilo wiegt und sich persönlich kaputt macht irgendwie, sondern gestandene, vielleicht sogar gut aussehende, vielleicht sogar sympathische Frauen, die klare Dinge sagen auf der Bühne. So, und die natürlich dann die Meinung, wo die Leute unterschiedlicher Meinung sind, wie sie das finden. Ne? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass im Laufe der Jahre immer mehr Männer in die Vorstellung gekommen sind. Und wenn ich an manchen Abenden sage, Jungs, mir ist heute nicht danach, euch zu beleidigen, ich möchte einen männerfreundlichen Abend machen. So, das versuche ich jetzt. Das Erste, was die Jungs machen, ist, so als wollten sie ihr Geld zurück. Aha. Und dann lege ich das natürlich den Verdacht nahe, dass die Jungs da reinkommen, um sich das mal so richtig besorgen zu lassen, auf die üble Art. Das ist mir alles recht. Ich bediene nicht. Ich rede über Dinge, die mir wichtig sind oder Dinge, die ich abgrundtief scheiße finde. Und ich versuche das natürlich so zu gestalten, dass das leicht wird und dass man nicht vor den Kopf gestoßen wird, weder Mann noch Frau. Mhm. Na, weil das, ich finde, das gehört sich so. Aber mir ist es dann auch letzten Endes, muss jeder selber sehen und jede, wie sie damit zurechtkommen, was da vorne gesagt wird.
Sie haben Ulla Meinecke mitgebracht.
Ja, sicher.
Natürlich.
Ja, sicher. Das fanden ja sogar die Jungs gut. Also der Mann, mit dem ich da, also der in dieser Wohnung wohnt, in der ich lebe.
Sie meinen Ihren Verlobten?
Ja, ich meine den Verlobten.
Ja. Wollen Sie einen Satz zu dem sagen? Der ist doch sehr, sehr nett. Und eigentlich weiß auch alle Welt, dass Sie mit ihm zusammen sind.
Ja, sicher. Ich habe da auch, mache kein Geheimnis daraus.
Hajo Sommers, seit 1994 miteinander verlobt. Er ist der Vorsitzende, immer noch des Fußballvereins. Er ist der Präsident. Also Sie sind, wenn man so will,
ich bin die Frau Präsidentin.
Ja, okay. Ich also da haben wir es
First
wieder.
Lady vom
Rot-Weiß-Oberhausen.
Rot-Weiß-Oberhausen, vierte Liga. Genau, Europapokal. Nee, aber ich bin auch ganz zufrieden. Ich bin ja Vertreterin der Gartenhaltung für Männer. Das erzähle ich zum Beispiel schon sehr lange und ich kriege immer sehr viele Mails von Frauen, die sagen, sie würden ihren jetzt auch im Garten halten. Ich kriege auch Mails von Männern, die mir bestätigen, dass die Gartenhaltung für sie sehr, sehr angenehm ist.
Hat er denn inzwischen so eine Art Carport für Schatten, auch wenn die Sonne...
Nein, das ist alles Nature, völlig Nature-mäßig. Da ist Schatten, wenn Schatten ist und wenn die Sonne untergeht,
okay, geht er ins Bett.
Ne? Ja. Genau, und da ist das, was er da anbauen kann und... Grillen, da muss er sich ein Eichhörnchen. Nein, es ist ein Konzept geworden. Also, weiß ich auch nicht, es ist passiert. Und irgendwann, als es losging, habe ich ihn dann gefragt, soll ich da sofort wieder mit aufhören? Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, das wird jetzt so eine Geschichte, die uns beide nie mehr verlässt. Und er meinte, nö, wäre okay. Dann habe ich mir gedacht, gut, ich habe seine Erlaubnis und dann mache ich das.
Und was hat das jetzt mit Ulla Meinecke zu tun?
Weiß ich nicht mehr. Ach so, doch, weiß ich wohl. Dass selbst der oder auch der oder der auch Ulla Meinecke damals super fand und auch den Song super fand. Es gibt Männer, die dann kotzen und es gibt Männer, die es geil fanden. Und das ist der Unterschied, glaube ich.
Wir fliegen beide durch die Nächte, segeln durch den Tag. Am Anfang war ich sicher, dass ich sie nicht mag. Sie hat so breit gegrinst, doch ihr Blick war wie durch Glas. Und ihre Sätze wie Torpedos und jedes Lachen saß. Du bist die Tänzerin im Sturm. Du bist ein Kind auf dünnem Eis. Du schmeißt mit Liebe nur so um dich. Und immer triffst du mich.
Die Zeit ist fortgeschritten.
Ja.
Hör ich da Erleichterung raus, Frau Janke?
Nein.
Sind Sie jetzt nur noch im Ja-Nein-Modus, um Zeit zu sparen?
Nein, ich stimme Ihnen einfach vorbehaltlos zu. Ich habe den Eindruck, wir könnten uns, wenn wir jetzt eine längere Pause machen würden, dann könnten wir danach nochmal 2 Stunden reden, weil es gibt wirklich viel zu besprechen.
Ja. Vielleicht finden wir eine andere Gelegenheit dazu. Es würde mich freuen.
Okay.
Wir haben noch einen Song von Ihnen. Break the Chain, 1 Billion Rising. Das ist eine längere Geschichte. Gelingt es Ihnen, diese Aktion möglicherweise so zusammenzufassen, dass Menschen, die sich interessieren, dann von sich aus im Netz recherchieren?
1 Billion Rising ist jetzt eine Aktion, die worldwide, deswegen auch 1 Billion, stattfindet am 14. Februar. Es ist gegen Gewalt gegen Frauen. Und es gibt eine Choreografie auf diesen Song, 1 Billion Rising, der also Breaks the Chain, den wir jetzt hören, die auf der ganzen Welt getanzt wird. Wir haben am 14. Februar eine Frauendisco gemacht in Oberhausen und dann hat unsere Tanzlehrerin hat das mit uns allen einstudiert und dann hat die gesamte Halle dann diesen Tanz getanzt. Der ist einfach und es macht totalen Spaß. Und es ist unbeschreiblich, was mit dir passiert, wenn du das mit 400 Frauen gleichzeitig tanzt. Und genauso gut die ganzen Videos von All Over the World, wo die Frauen dasselbe gemacht haben, teilweise auf riesigen Marktplätzen oder das ist sehr beeindruckend.
Ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
Gerne.
Schön, dass Sie endlich mal hier bei uns vorbeigeschaut haben.
In Berlin.
Und wer weiß, wo sich unsere Wege nochmal kreuzen. Es würde mich jedenfalls freuen. Vielen Dank für Ihre Geschichten.
Gerne.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.